Früher gab es ja nur Payback, heute kannst du überall Punkte und Bonusdinger sammeln. Und jetzt rate mal, wie der Punktesammelclub von Adidas heißt.
Ich weiß es nicht. Verrat.
Ich gebe den Tipp, es ist nicht der Sports Club.
Oh nein, bitte nicht.
Es ist der Adi Club.
Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Hallo, ihr kleinen Zaubermäuse. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Alliteration am Arsch. Der Basti ist gut drauf. Es ist ein regnerischer Tag. Ich bin zurück aus Bali und bin in Deutschland direkt begrüßt worden von wunderschönen 13 Grad und Regenwetter für die nächsten 5 Tage. Da weiß man einfach, wo man herkommt. Da weiß man, wo man seine Wurzeln hat. Da freut man sich.
Aber mal und ganz ehrlich.
Natürlich bin ich auch wieder da, mein Reini-Bärchen zu sehen. Hallo, Reini-Bärchen.
Hallo. Ich wollte gerade sagen, mecker bitte nicht über das wundervolle deutsche Wetter. Ne? Weil natürlich kannst du hier 30 Grad haben und Sonnenschein und alles wunderschön. Aber das kannst du überall haben. Das kannst du auf Bali haben, das kannst du auf Hawaii haben. Ne, überall. Aber dieses miese Peter-Drecks-Wetter. Ne? Also nicht mal so sibirisch kalt mit Schneemann und so weiter, sondern einfach nur nass. Es ist nass, kalt und widerlich. So, wenn du rausgehst, werden deine Klamotten nass, schmiegen sich an deinen Körper. Du wirst nass, kalt, umarmt vom deutschen Wetter. Das hast du nur hier. Und das ist das Wetter, bei dem man am liebsten drin ist. Mein Lieblingswetter.
Du bist ein kleiner Drini, ne?
Ja.
Aber ich bin draußen hier rein. Ich muss draußen, ich bin wie ein Fohlen, weißt du, ich muss auf die Weide, ich muss raus, ich muss die frische Landluft schnuppern, ich muss oberkörperfrei durch den Stadtpark joggen, das ist mein Ding rein hier. Bei diesem Wetter fällt es mir schwer. Außerdem muss ich Otto faktisch aus dem Fenster halten, damit er scheißt. Ich war eben mit ihm draußen und dieser Hund ist ja, ich meine, er ist kein Hund, das wissen alle, die ihn kennen, aber er ist so wenig Hund, dass sobald er auch nur Regen vom Fenster sieht. Also er versteht offensichtlich, dass die Außenwelt das Fenster ist und dann will er noch nicht mal mehr in den Aufzug steigen, um rauszugehen. Ich kriege ihn noch nicht mal in den Aufzug. Also
weil es nass ist und das mag er nicht,
Park.
Oder was?
Er mag kein Nass. Nein, Nass ist ja eklig an den Füßen und das ganze Fell ist nass und und es ist so absurd. Ne? Dieser Hund ist so eine kleine Bitch. Aber ja gut,
Kennst du dieses Theorem, dass sich Hunde und Besitzer aneinander angleichen?
Ja. Das ist natürlich wieder dieses
kleine Bielendorfer Quatsch.
Ich bin hart gesotten. Ich gehe auch bei diesem Wetter raus. Ich kann überall kacken, nur damit du es weißt. So, jetzt zurück zu den wichtigen Themen des Tages. Ich habe einiges auf der Uhr,
rein. Ja, hau rein.
Ich habe dir eine Filmempfehlung gegeben, ja, um dann festzustellen, dass du mir diese Filmempfehlung
vorgibst. Dazu muss man für euch, liebe Hörer, in den Kontext setzen. Basti schrieb mir vor, ich glaube, 3 Tagen, Guck-Befehl für die nächste Folge, Nobody, mit einem Link dazu. Der Film, den ich ihm vor ungefähr 5 oder 6 Wochen empfohlen habe, den er gucken soll. Da sehe ich, wie du mit meinen Empfehlungen umgehst, ne?
Hättest du ihn mir mal ein bisschen intensiver empfohlen, du bist halt eine Enttäuschung, Remfo, ein bisschen intensivere Empfehlung, das hätte mir geholfen. Nein, du hast recht, du hast ihn mir bereits empfohlen, ich ärgere mich auch ein wenig über mich selbst, dass ich ihn nicht längst gesehen habe. Heute habe ich einige auf der Platte, ich weiß, das ist kein Filmpodcast, aber manchmal muss man auch mal über Filme reden.
Es ist so lange her, ich erinnere mich nicht mal mehr komplett an die Handlung, also nur noch so grob, ne? Er ist irgendwie...
Von Nobody?
Ja, das war irgendwie, wie gesagt, es ist verdammt lange her, dass ich ihn gesehen habe.
Hä, wie verdammt lange her, Reini, der Film ist von letztem Jahr, kannst du jetzt mal aufhören, so zu tun, als wäre es irgendwie der große Diktator oder
das
so?
Das ist verdammt lange her. Vom großen Diktator.
Ja, wenn man Demenz hat, ist das verdammt lange her. Aber wenn du den Film von einem Jahr gesehen hast, ich kann dir problemlos jeden Plot jedes Films erzählen, den ich jemals gesehen habe. Und ich meine damit zum Beispiel Bernhard und Bianca 2. Den habe ich mit 5 Jahren im Kinderkino gesehen. Ein einziges Mal. Ich weiß noch, wie der Albatros hieß. Ich weiß noch, worum es ging. Ich weiß noch, welcher Bösewicht da war. Und du willst mir ernsthaft erzählen, du kriegst es nicht hin bei einem Film, der so simpel ist wie Nobody, wo ich theoretisch ich könnte den kompletten Plot auf eine Serviette schreiben und hätte noch Platz für 3 weitere Bücher.
Das ist sehr faszinierend. Das Traurige ist, das zeigt, dass in deinem Gehirn, also dein Gehirn ist ein Sieb für Scheiße. Es bleiben nur überflüssige Scheißinformationen hängen, aber irgendwie sowas Relevantes, Wichtiges, ne? Das rauscht so durch.
Das ist wirklich, ja, aber das ist ja wirklich so, ne? Das habe ich letztens wirklich gedacht, Rein. Ich saß irgendwie mit Leuten zusammen und wir haben über irgendwelche Filme gesprochen. Und dann meinte einer so, ich weiß gar nicht, wer hat denn, ich weiß nicht, es ging ums Thema Oscar, ne? Wer hat Oscars bekommen? Und da gehe ich ja dann komplett ab, ne? Dann kann ich dir ja wirklich genau sagen, Jack Nicholson hat 3 Oscars bekommen für diesen Film. Daniel Day-Lewis hat 3 Oscars bekommen. Die einzigen weiblichen Darsteller, die jemals 3 Oscars bekommen haben, sind Meryl Streep und Catherine Hepburn. Das, weißt du, und ich kann das dann so pam, 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 und die gucken mich alle an, als wäre ich bescheuert. Und ich kann dir nicht mal sagen, woher das kommt. Ich habe das von meinem Vater. Mein Vater kann das ja auch. Mein Vater guckt sich einen Kinofilm an, wartet, wir haben schon darüber gesprochen, bis der Abspann läuft. Dann guckt er sich den kompletten Abspann an und merkt sich jedes einzelne Department, Kamera, Ton, Licht, alles, und schreibt das zu Hause in ein Album und bewertet das mit Namen.
Okay. Das klingt
das ist ja richtig krank. Ja, das ist ein richtig bisschen. Krank. Also, ich muss mir mal vorstellen, wie viel Zeit seines Lebens mein Vater für gequirlte Scheiße, die einfach keinen interessiert.
Ja.
Einfach keinen. Der Keller ist voll. Unser Keller ist voll mit Alben, in denen er Filme bewertet hat, für sich selber. Wo du so denkst, ja, aber warum denn? Und dann habe ich meine Oma mal gefragt und dann sagte die wirklich so völlig nüchtern, ja, da war immer ein bisschen seltsam. Und dann gucke ich so und dann neben diesen Alben, sagen wir mal, aus den 80er, 90er und 2000er Jahren, befinden sich auch noch seine Tagebücher aus seiner Jugendzeit, wo er wirklich jeden Schiss aufgeschrieben hat. Wenn er auf Toilette gegangen ist, hat er aufgeschrieben. Wo er war im Urlaub, hat er aufgeschrieben. Wo er ein Eis gegessen hat, hat er aufgeschrieben. Auch gerne bewertet, wie gut das Eis war und so. Aber mein Vater ist der geborene Lehrer. Der wurde wirklich geboren, um Noten zu vergeben. Das ist unfassbar.
Wahnsinn.
Ich weiß noch, als meine Mutter und mein Vater zusammengekommen sind, haben sie mal einen alten Freund von meinem Vater getroffen, der so leichter Autist ist. Ja gut, könnte man meinem Vater jetzt auch sagen. Aber der eher ein starker Autist ist. Und der guckt meine Mutter an und sagt zu meinem Vater allen Ernstes, das ist eher eine 2 als eine 1, oder? Der hat meine Mutter bewertet, vor meiner Mutter. Okay. Also, es ist wirklich sind sehr strange Leute.
Aber vielleicht war es ja auch ein Kompliment, eher eine 2 als eine 1. Auf der Skala von 1 bis 10 oder so.
Ja, ich glaube, ja, super. Eher eine 2 als eine 1 auf der Skala von 1 bis 10 ist vielleicht schlimmer als eine 5 bei einer 6. Egal. Jedenfalls, mein Vater ist ja seltsam und ich habe das leider geerbt. Und dieses Filterwissen für Bullshit,
ja.
Das ist so tief in mir drin, dass ich es nicht wegkriege. Natürlich, manchmal rekurriere ich Sachen auch falsch. Zum Beispiel habe ich komplett vergessen, eine Figur, ich habe den Film Armageddon das letzte Mal 1999 gesehen.
Warte mal,
ich habe ihn 1997 einmal gesehen.
Ja.
Ja.
Armageddon.
Ich springe gerade, ich weiß, Rainer, wir gehen gleich zu Nobody zurück.
Armageddon war der Film, ne, mit dem unglaublich...
Oh, war der Film.
Mit dem unglaublich naheliegenden Plot, dass ein Asteroid auf die Erde zusteuert und man Bohrspezialisten beibringt, wie man Astronaut ist, als Astronauten, wie man bohrt. Ja,
exakt, das ist es. Und Ben Affleck hat das 1996 bei den Dreharbeiten zu diesem Film, sogar Michael Bay 97 Michael Bay gefragt, warum das, und Michael Bays Antwort darauf war, shut the fuck up. So, also wirklich, was willst du dazu sagen? So, ne? Also,
na, Astronaut scheint irgendwie so ein Alltagsjob zu sein, ne?
Ist ein absoluter Alltagsjob. Es ist wichtiger, dass man, es ist deutlich schwieriger, den Astronauten beizubringen, wie man ein Loch bohrt, als den Bohrspezialisten beizubringen, Astronauten zu sein. Was wirklich so unglaublich. Aber in diesem Film sind auch andere Absurditäten. Worauf ich hinaus wollte, war, ich habe ihn gestern wieder gesehen, ich habe ihn 1997 gesehen im Kino. Oder was, 98? 97, 98?
Ist ja egal, in den 90ern. In den 90ern
im Kino. 98, ich habe ihn 98 im Kino gesehen, als er veröffentlicht wurde. Dann, ich war 14, dann habe ich ihn 99 oder 2000 auf DVD gesehen und dann 23 Jahre nicht mehr. Und in meiner Erinnerung war das ein Meisterwerk. Das war wirklich ein sehr guter Film. Ich weiß noch, mit 14 fand ich den richtig gut. Ich habe gedacht, wow, da habe ich geheult.
Ich fand den auch großartig. Ich fand den als Kind richtig gut.
So, jetzt kommt übrigens Spoiler, jetzt kommt Spoilerwarnung, ja, weil wir können diesen Film nicht besprechen ohne Spoiler.
Von wann ist der?
1997 oder 98.
Ja, wer ihn bis jetzt nicht gesehen hat, ist selber schuld.
Er ist von 97, glaube ich. Und am Anfang kommt das World Trade Center vor.
Ah, echt? Das ist mir gar nicht mehr bewusst. Das habe ich nur bei Die Glücksritter, ist es mir mal bewusst aufgefallen.
Ja gut, bei den Glücksritter ist nicht ganz so schlimm, aber bei Armageddon wird es auch noch am Anfang zerstört und brennt.
Oh.
Und das habe ich gestern extra noch nachgelesen, weil es mich interessiert hat. In der US-Fassung ist es mittlerweile rausgeschnitten worden. weil man das nicht mehr bringen kann. Du kannst einfach nicht mehr das brennende World Trade Center in irgendeinem Film zeigen, auch in Vergangenheit. Also in Filmen, die schon abgedreht sind, geht das leider nicht.
Ich finde sowas im Nachhinein rauszuschneiden eher schwierig. Also warum sollte man nicht mehr zeigen? Also, mein Güte.
Natürlich ist das irgendwie albern. Ja, sind halt Amerikaner, ne?
Ja.
Aber der Film an sich ist wirklich unglaublich dämlich. Also der ist auf einer Ebene dämlich, wo du einfach, nicht nur das mit den Bohrspezialisten, das eine der Hauptsachen, die mir gestern beim Gucken aufgefallen sind, einmal den Plot zu beschreiben, ein riesiger Asteroid rast auf die Erde zu, Bruce Willis und sein Team an extrem krass ausgebildeten Bohrspezialisten. Allein die Einführung von Bruce Willis, wie er auf einer Ölplattform steht und Golfbälle auf Greenpeace-Aktivisten schießt. Ja, stimmt, kannst du dir das 2023 vorstellen?
Stimmt.
Und das fanden wir damals cool. So, ja. Das war so, fuck USA, Öl. So, weißt du, wir fanden das cool. Ich habe da überhaupt nicht so nachgedacht, dass das eigentlich komplett falsch ist. Aber okay.
Stimmt.
Allein... Und diese mega krass ausgebildeten Bohrspezialisten, bestehend aus, wen haben wir dabei? Wir haben Will Patton dabei, wir haben natürlich Ben Affleck als sein jugendliches Gegenbild, Steve Buscemi, der immer den Nerd spielt. Und jetzt den Charakter, ich habe keinen Charakter aus dem Film vergessen, bis auf Owen Wilson war dabei.
Was?
Owen Wilson, der Wow-Man. Ja, Owen Wilson spielt in Armageddon mit. Eine völlig unbedeutende Rolle, die gar keinen Sinn ergibt. Er spielt einen Cowboy mit einem Hütchen, der so 6 oder 7 Sätze sagt, der gehört aber auch zu den Bohrspezialisten. Dann natürlich Michael Clark Duncan, der verstorbene Schwarze aus The Green Mile, mittlerweile der John Coffey, der 2013, glaube ich, an einem Herzinfarkt verstorben ist. Dann die einzige Rolle, die ich nicht kenne von den Bohrspezialisten, ist der Dicke, der nachher Max, der ins Weltall geschossen wird, dann mit dem Bohrhammer. Wie der heißt, weiß ich nicht. Ich habe irgendwas im Hinterkopf, dass er Campbell heißt, aber ich weiß es nicht genau. Und das, jetzt kommt der wirkliche Glitch an diesem Film, der von vorn bis hinten gar keinen Sinn ergibt. Halte ich fest. Keine der handelnden Figuren, keine, außer Bruce Willis und Ben Affleck und der Fette, der ins Weltall geschossen hat, hat irgendeine Funktion. Keiner.
Oh,
keiner von denen hat eine Funktion.
Also es ist so lange
von
her,
keiner einzigen... Es wird von keiner einzigen Figur, die dort dabei ist, die er unbedingt dabei haben muss, von den krassen Spezialisten, die an Bord sein müssen, weißt du, die Jungs, sein Team aus Geisteskranken, wenn man ehrlich ist, keiner von denen, kein einziger tut
echt?
Irgendwas.
Also sonst,
keiner.
Also mittlerweile achtet man ja drauf. Also zumindest achte ich immer mal drauf, wenn ich irgendwie so Actionfilme irgendwas sehe, was ich relativ selten tue, ob alle Leute, die da irgendwie im Cast sind, eine Funktion haben. Meistens haben die ja irgendeine Funktion, ne? Also genau. Also du weißt, also manchmal ist ja bei Filmen heutzutage schon so mies, du siehst einen Charakter und weißt, okay, irgendwann wird der noch sterben oder irgendwann wird die noch, die retten die Idee haben, irgendwann wird die sich noch irgendwo reinhacken oder so und es ist so vorhersehbar langweilig. Aber so komplett funktionsfreie Hauptcharaktere gibt's eigentlich nicht mehr, oder?
Nee, also das ist wirklich eine Drehbuchsünde sondergleichen. Und du merkst es in diesem Film, ich habe es mit 14 nicht gemerkt, aber jetzt habe ich da gesessen und irgendwann habe ich gedacht, ja, aber was tun die denn auf dieser Reise? Also was ist die Aufgabe
aber
von Owen
Wilson?
Aber
ist nicht einer von denen fährt das Auto, einer von denen ist irgendwie...
Ja, der Fettsack.
Okay.
Der Fettsack fährt das Auto und bei der anderen Mission soll es, glaube ich, Owen Wilson sein, der dann aber auch völlig ohne Grund stirbt. Also was heißt, alle sterben, also es sterben ja einige und es macht auch Sinn, weil die Mission ist eine Selbstmordmission im weitesten Sinne. Aber das ist allein der Anfang, wo Bruce Willis erwischt Ben Affleck mit seiner Filmtochter Liv Tyler im Bett auf der Ölbohrinsel. Allein das schon. Es geht um Leute, die um die 30 sind und Sex auf einer Ölbohrinsel haben. Und weißt du, was er tut in dem Film?
Nee,
erinnere
ich mich nicht mehr dran.
Er holt eine Shotgun und schießt auf ihn. Und das geht ungefähr 3 Minuten lang. Und er schießt natürlich
immer
vorbei.
Er jagt ihn über die Insel, ne? Also über diese
Bohrinsel. Er jagt ihn über die Bohrinsel und schießt auf ihn. Aber mit der wirklich realistischen Möglichkeit, ihn zu erschießen. Und wir haben damals im Kino gesessen und uns totgelacht. Und du denkst so, ey, stell dir das mal vor. Also ich weiß, es ist ein Michael Bay Actionfilm. Wir sprechen hier nicht von Schindlers Liste oder einer Toko oder so. Aber das haben wir gefressen. Wir haben gedacht so, ey, ja klar, ey, Bruce Willis hat die miteinander im Bett erwischt. Völlig normale Reaktion. Dann eine geladene Waffe zu nehmen und auf einer Ölbohrinsel, also einer voll Gas, also von Dämpfen und Öl und also brennbaren Materialien ausgestatteten Insel mit einer Shotgun rumzulaufen und auf Ben Affleck zu schießen. Und dann immer wieder knapp duckt sich Ben Affleck, bevor ihm der Kopf wegfliegt, duckt er sich vor der Kugel weg. Und das hat mich 1998 nicht gestört. Und bei Armageddon ist es so, also am Ende wirklich, es macht gar keinen Sinn, was die da machen. Also nicht die natürlich, es geht darum, dass sie ein Loch bohren müssen da rein, damit die Atombombe von innen den bösen Metroiden in die Luft sprengt. Aber die, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Metroiden und einem Asteroiden?
Da haben wir in Methodisch Inkorrekt schon ganz oft Haufe bekommen, weil wir es andauernd durcheinander gebracht haben. Mit Meteorit, Asteroid, was gibt's da noch? Frag mich nicht, ich will dazu keine Aussage machen, sonst kriege ich wieder Haue.
So schlimm ist es.
Ja, du unterscheidest dann irgendwie, ob die schon irgendwie, glaube ich, in die Atmosphäre eingetreten sind oder nicht, ob die aus kosmischen Ursprungs sind. Also ich kann mal kurz die Wikipedia zitieren. Ein Meteorit ist ein relativ kleiner Festkörper kosmischen Ursprungs, der die Erdatmosphäre durchquert und den Erdboden erreicht hat. Das ist ein Meteorit.
Und Asteroid ist so gesehen, der sich noch im Weltall befindet. Und wenn ein Asteroid auf die Erde stürzt, ist es dann ein Meteorit?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß, ich bin kein Astronom und will dazu nichts sagen. Es gibt neben dem Meteorit auch noch die Meteoroiden. Und
Das ist was anderes? Nee.
Ich möchte dazu nichts, ich äußere mich dazu nicht.
Wow, du hast ja richtig Panik rein.
Nein, Panik nicht. Wir haben da in Minkorrekt schon häufiger halt über Weltraumthemen gesprochen und es gibt immer irgendeine Mail danach, weil wir irgendwelche, also bei Meteorit, Asteroid, Begriffe, weil wir die durcheinander gebracht haben. Dazu äußere ich mich nicht mehr.
Okay. Das ist, glaube ich, im Rahmen von Armageddon, der jetzt nicht ganz wissenschaftlich korrekt ist. Da sind Dinger drin. Allein ist der Asteroid, der Meteorit, wir nennen ihn jetzt Meteorit, der Meteorit hat Schwerkraft. Der Meteorit hat Schwerkraft.
Das ist nicht ungewöhnlich. Das ist normal. Weil Schwerkraft geht von Masse aus. Ja, klar.
Ja, aber er ist doch nur 10 Meilen groß, Reini. Er ist ja nicht der Mond.
Ja, Himmelskörper haben Schwerkraft, natürlich. Also, du hast ja zum Beispiel hier die von der ESA, die Rosetta-Mission, die sind auch auf dem Kometen gelandet. Auf Chewie.
Chewie?
Ja, wir haben den immer Chewie genannt und viele Leute in der Presse auch Chewie, weil der richtige Name davon ist unaussprechlich. Warte mal, ich kann das mal kurz googeln. Rosetta-Mission. Wie hieß denn das Ding? Der Komet Churyumov-Gerasimenko.
Wow, das ist wirklich griffig.
Genau, das war der Komet. Siehst du, da sind wir wieder, da kommt noch ein Begriff dazu. Ein Komet.
Ah, okay, das ist dann ein Komet. Also, das, was ich darüber sagen möchte, ist, dass also wirklich die ganzen Figuren, zum Beispiel Steve Buscemi, der ja so den Weirdo, wie immer den Weirdo spielt, hat keine Funktion, außer dass er als stranger Typ rüberkommt und auf einmal völlig aus dem Nichts, ohne Begründung, seinen Verstand verliert. Und zwar komplett. Also er reitet ja dann aus dem Nuklearsprengkörper.
Ja.
Überhaupt keinen Sinn ergibt. Und also er ist ein reiner Comic-Relief-Charakter, was okay ist. Aber ich meine, es geht ja trotzdem darum, dass sie dieses Bohrteam brauchen, unbedingt. Und die Begründung, mit der nachher, also da sind so Klamotten drin, zum Beispiel, du musst dir vorstellen, der Asteroid, Meteorit ist in 18 Tagen da, okay, 18 Tage. Am Anfang ist diese Szene, wo sie ihn entdecken und wo simultan zusammengeschnitten diese Szene ist, wo Bruce Willis über die Bohrinsel läuft und auf Ben Affleck schießt.
Ja.
Dann wird wird Bruce Willis vom Militär abgeholt, um informiert zu werden über die große Bedrohung, denen nur Harry Stamper gewachsen sein kann. Der ist natürlich ein mega krasser Motherfucker. Und da sind so Sätze drin, so wie, ich habe 30 Jahre Löcher gebohrt und bis heute das Löcherbohren nicht verstanden. Und das ist so, wow. Oh. Das sagt er nebenbei zu einem NASA-Astronauten. Also ist wirklich so, du denkst, okay. Ja, naja, gut. Und das Lustige ist, alle Astronauten kommen wie totale Cocks rüber, alle totale Vorstellungen, will keiner, so, die sind totale Arschlöcher, befehlshörige Vollidioten und nur das coole Bohrteam kann die Welt rennen. Aber okay, das kann ich alles noch schlucken. Aber Ben Affleck wird dann in dem Moment, wo Bruce Willis vom Militär weggeschickt, abgeholt wird, gefeuert von ihm und er sagt so, du hast auf meiner Bohrinsel nichts mehr zu suchen. Dann wird Bruce Willis innerhalb eines Tages informiert über die Umstände und sagt dann so, ja, der Einzige, der das zweite Team anführen kann, ist Ben Affleck. Wo du auch schon denkst, hey, du hast ihn gestern noch gefeuert, weil ein inkompetenter Idiot ist, der deine Tochter geknallt hat. Aber okay, er ist der Einzige.
Ja,
aber,
hallo, wenn du jemanden mit auf eine Weltraummission nehmen willst, die ein Selbstmordkommando ist, dann den Typen, den du einen Tag vorher schießen wolltest.
Ja. Und warte, jetzt kommt das Beste. Und dann fährt er zu Ben Affleck. Und Ben Affleck hat innerhalb des einen Tages, ein Tag war er weg, hat es geschafft, ein eigenes Ölfeld zu erschließen in Texas. Mit einer kompletten Raffinerie und allem drum und dran. Er arbeitet,
ist da wirklich nur ein Tag Ölfeld zwischen?
Es sind ja nur 18 Tage, bis der scheiß Metroid kommt.
Ach so, ja, stimmt.
Da kommt ja noch das ganze Training und das Dahinreisen. Also es ist nur ein Tag zwischen. Und derzeit hat es geschafft, Ben Affleck von der Ölbundesinsel abzureisen.
Ja, mein Gott, so ein kleines Nebengewerbe.
Sein eigenes Ölfeld zu kaufen und das jetzt zu bewirtschaften. Ey, und du denkst so, boah, Alter, ist das absurd. Aber da muss doch irgendeiner beim Dreh auch mal gesagt haben, Leute, wir haben nur 24 Stunden, wann soll Ben Affleck das Ding gemacht haben? War der beim Notar?
Aber das ist uns alles nicht aufgefallen damals.
Nee.
Das
nix,
ist alles
vollkommen.
Auch die Absurdität, ne, dahin zu fliegen, um dann dort, also erstmal die Absurdität innerhalb von ein paar Tagen so eine Mission zu planen, ist total, also an den Haaren herbeigezogen, aber dann auch auf die Idee zu kommen, das Ding, also ne, da ein Loch reinzubohren, um dann mit einer Atombombe das Ding in zwei Teile zu spalten, dass es die Erde verfehlt. Was für ein unglaublicher Bullshit. Also, das Einzige, was da passiert.
Aber die Bösen vom Militär, Reini, die wollen die Atombombe auf der Oberfläche zünden. Und dann sagt, ich glaube, Jason Isaacs heißt der Schauspieler, der klügste Mensch des Planeten ist, wie der Charakter von Billy Bob Thornton dann betont, sagt dann, das ist eine wirklich dumme Idee. Und dann sagt der natürlich hörige, dem US-Präsidenten hörige Militär-Commander, ja, aber der Experte des Präsidenten hat es empfohlen. Und dann sagt Jason Isaacs so, ich war mit dem Experten des Präsidenten am MIT. Sie sollten in dieser Frage niemandem vertrauen, der eine 3- in Astrophysik hatte. Und dann kommt wirklich, nachdem er das gesagt hat, macht es so Bomben. Und das Alter. Also, da hat einer dahinter gestanden und auf den Gong gehauen bei der Aussage.
Also,
das ist das Beste.
Also dieses, ne, diese Idee, die Atombombe im Asteroiden, also der komplette Plot, den das Bohrteam halt hat, ne, also die Daseinsberechtigung, den im Asteroiden zur Explosion zu bringen, ist das Letzte, was man tun wollen würde. Das allerletzte, weil damit macht man diesen Asteroiden einfach kaputt und den Schaden am Ende noch viel größer. Das ändert nichts.
Nein, es wird erklärt. Mhm. Er wird natürlich in der Mitte gespalten und wenn er über
natürlich.
Den Point of No Return hinaus, ja, wenn er über den Point of, ja, da kannst du dich drüber lustig machen, aber das ist Astrophysik, okay,
ja, richtig,
ich war mit
genau.
dem Typen am MIT. Und wenn das am Point of No Return vorbei ist, dann passiert es, dann wird er so zersplittern, dass er die Erde trifft, aber sonst wird er wie mit einem Samurai-Schwert in der Mitte durchgeteilt und fliegt links und rechts an der Erde vorbei,
ja.
Reini.
Wie wir alle wissen, sind Atombomben Präzisionsinstrumente, mit denen wir kilometergroße Steinbrocken in genau zwei Teile teilen.
Ja, genau.
warum sollte es auch anders sein? Aber das Absurde an der Geschichte ist, oder das, nein, absurd nicht, das Schöne an der Geschichte ist, da ist ein Hauch Wahrheit drin. Denn wenn so ein Asteroid tatsächlich mal auf die Erde zukommen
sind
könnte,
sind wir gefickt.
Nee, das auch, aber also der muss übrigens gar nicht so groß sein. Ne? Ein globaler Killer, also der den fast alles Leben auf der Erde auslöschen würde, hat so 10 Kilometer Durchmesser. Das ist jetzt nicht riesengroß, also der ist jetzt nicht klein, aber auch nicht riesengroß. Also ein 10 Kilometer Gesteinsbrocken würde hier auf der Erde das meiste Leben auslöschen.
Krass, oder? Wenn man mal drüber
ja,
nachdenkt.
Ja, es ist krass.
Also Also das ist wirklich krass, wenn du die Relation des Kometen in Relation zur Erde siehst. Und was im Film ist er 10 Meilen groß.
Ja.
Und dann beschreibt die Truman-Figur von Billy Bob Thornton das auch so.
Wahrscheinlich hat
Präsident,
das...
Weil der Präsident ist natürlich, wie alle anderen, ist ein dummes Schwein. So, alle sind dumm, nur eigentlich ist das Bohrteam und Billy Bob Thornton, die sind clever. Und Jason Isaacs, der klügste Mensch des Planeten. Und dann sagt er so, er sagt der Präsident, was bedeutet das? Was bedeutet das für uns? Wie groß ist die Zerstörung? Und dann sagt er so, 100%, Sir. So, wie 100%? Es handelt sich um einen globalen Killer. Und der Präsident, weil er dumm ist, weil er durch Zufall, ich meine, weißt du, das waren die Zeiten, als wir noch geglaubt haben, dass dumme Leute nicht US-Präsident werden können. Das ist, also ich meine, mittlerweile wissen wir, es kann anders sein. Der US-Präsident sagt dann so, ja, aber was bedeutet das, globaler Killer? Das bedeutet, Mr. President, dass eine 3 Meilen hohe ich versuch's gerade komplett wiederzunehmen. Das bedeutet, dass der Aufschlag alles im Umkreis von 10.000 Meilen zerstören wird. Und der Rest der Menschheit wird im nuklearen Winter verhungern. Selbst Bakterien haben keine Chance. Aber die Ludolfs, die bleiben übrig. Ja, weißt du, die 4 Jungs am Plastiktisch, die bleiben da sitzen.
Wahrscheinlich ist er bei Armageddon 10 Meilen groß, weil irgendjemand, der am Drehbuch rumgearbeitet hat oder in diesem Film, mal grob das ein oder andere wissenschaftliche Paper aufgemacht hat und gesehen hat, so globaler Killer ab 10 Kilometer und dann, Kilometer, Meilen, scheiß aufs metrische System, 10.
10
passt
10
schon.
10 Meter.
10.
Es wäre lustig, wenn so eine Austin-Power-Situation, wo sie sagen so, er ist 10 Meter groß und so, okay, dann ist nicht so schlimm. Ach warte, 10 Meilen, oh fuck.
Wusstest du, dass die NASA mal, oder beziehungsweise die Amis mal Raumsonden auf dem Mars verloren haben, weil eins der Unternehmen, die daran mitgearbeitet hat, nicht mit einem metrischen System gerechnet hat, sondern mit Inch und so weiter?
Das wirklich, hat keiner also, nachgeguckt?
Es war ein Softwarefehler. Also ne, die NASA und so, ne, wie jedes ordentliche international arbeitende Unternehmen in Anführungszeichen, benutzt halt das metrische System, ne, also Meter, Kilometer, Kilogramm und so weiter. Und die Amis haben ja ihre Fantasieeinheiten. Ne, hier
stopp, die
Pound.
NASA, obwohl ist doch amerikanisch.
Ja,
oder?
Aber trotzdem, die benutzen das metrische System. Ja, klar. So wie alle Wissenschaftler arbeiten im metrischen System, auch die Amis. Nur halt nicht die Amis im Alltag. Die benutzen
halt.
Ach so,
das habe ich nicht gewusst.
Die benutzen halt
ihre. Ja, es macht ja, diese ganze Feed-Einheit macht doch auch gar keinen Sinn. Nee. 1 Meter ist wie viel Feed?
Aber ich habe
also ein Meter.
Ich habe keine.
3,2 oder sowas.
Das sind alles so abstruse Umrechneinheiten. Das ist halt historisch. Und ja, die Amis
3,28 Fuß.
Weißt du,
aber ich meine, was ist
die
doch
Welt hat sich im Großen
und, bemessen?
Die Welt hat sich im Großen und Ganzen auf ein Messsystem geeinigt, also die SI-Einheiten, nur die Amis halt nicht. Die Amis denken so, nö, brauchen wir nicht, machen wir nicht. Wir messen unsere Flüssigkeiten weiter in Gallonen und was weiß ich nicht was. Und das kannst du in der Wissenschaft natürlich nicht machen. Also Wissenschaftler, auch die Amis, also überall auf der Welt, benutzen halt das SI-System. Also Standardeinheiten. Und
Hat man jemals versucht, das zu revolutionieren in Amerika? Hat man jemals versucht zu sagen, okay, das, was wir hier machen, macht wirklich keinen Sinn?
Nee, man macht sich in der wissenschaftlichen Community nur lustig drüber. Das ist nee, was heißt revolutionieren? Also in der Wissenschaft und in der in technischen Anwendungen und so, ja, natürlich haben die manchmal noch irgendwie ihre komischen Fantasieeinheiten hier und da, aber bei ernstzunehmender Forschung, bei internationalen Projekten, also sobald es international wird, hast du halt vernünftige Einheiten. Weil sonst kannst du ja keine Kooperationen eingehen. Wie willst du das denn machen? Dann sagt dir irgendjemand irgendwie,
7 Inch! Und du so, Aber ja, haben die Engländer nicht auch Yards? Die haben doch Yards zum Beispiel, die Engländer, oder?
Ja, aber die benutzen, glaube ich, im Wesentlichen trotzdem das metrische System.
Das ist wirklich das geringste Problem an diesem Film, wie jetzt definiert wird, wie weit der Meteorit weg ist. Ich möchte das Drehbuch lesen und erfahren, welche Rolle diese Charaktere spielen. Also sie müssen ja irgendeine Verwendung haben.
Ja,
haben keine Verwendung.
Ich wollte da nur gerade nochmal sagen, wie abstrus die gesamte Filmidee mit dem Bohren ist, dass es halt totaler Schwachsinn ist. Die Idee, Asteroiden mit Atombomben abzulenken, gibt es tatsächlich, aber die würde man dann nicht im Asteroid zünden, sondern daneben. um seine Bahn zu beeinflussen. Ne, oder es gab ein Experiment von der NASA im, weiß ich gar nicht, letztes oder vorletztes Jahr, das sogenannte DART-Experiment, Double Asteroid Redirection Test. Da haben die einfach eine fette Sonde in einen kleinen Asteroiden reingehauen, der einen anderen umkreist.
Ja, das hatte ich gesehen. Ja, genau. Ja, aber da geht es ja um keinen großen Asteroiden, da geht es nicht um 10 Meilen, oder?
Nee, da geht es um was Kleineres. Vor allem geht es da um einen Asteroid, der um einen anderen kreist. Und da hat man die Umlaufbahn verändert. Aber das war überhaupt mal ein Test, ob das überhaupt geht. Und da haben sie jetzt keine Atombomben hochgeschickt, sondern einfach eine dicke Sonde mit 600 Kilogramm in den Asteroid reingebrettert und haben geguckt, ob der Impulsübertrag reicht, um da halt die Umlaufzeit zu ändern. Ja. Ja, aber abstruser Film.
Und? Antwort?
Ja, hat funktioniert. Ich weiß nicht mehr von wie viel auf wie viel. Ich glaube irgendwie von einer Umlaufzeit von, ich glaube, 10 Minuten auf 12 oder so. Also es ist messbar, aber ist halt auch ein großer Gesteinsbrocken, den man da bewegen will. Aber prinzipiell funktioniert's. Also man kann Asteroiden ablenken.
Was würde man denn bei einem globalen Killer machen? Also es kommt lustigerweise die Sonnensegel-Idee im Film vor, wo sofort gesagt wird, das ist ja bescheuert, wir müssen das Bohrteam anrufen. Ich dachte so, ich weiß nicht, ich finde die Sonnensegel-Idee eigentlich besser, aber gut.
Ja, bei dem Sonnensegel ich weiß nicht genau, wie das funktionieren soll. Also du brauchst ja, wenn du so ein Segel im Weltraum benutzen willst, irgendwas, was in das Segel reinhämmert. Und bei so einem Sonnensegel nimmt man immer die Teilchen quasi, die von der Sonne abgestrahlt werden. Das ist jetzt nicht besonders viel, also der Sonnenwind in Anführungszeichen. Ich weiß nicht, ob das reichen würde, um so ein Ding abzulenken. Aber ich denke, die realistischste Variante tatsächlich, wenn so ein globaler Killer noch nicht so war, also relativ spät entdeckt wird, den abzulenken, sind, glaube ich, wirklich Atombomben, um den irgendwie aus seiner Bahn abzulenken. Nicht um den zu sprengen, sondern um halt irgendwie mit einem Impulsübertrag den halt zur Seite zu drücken oder so.
Aber, naja, keiner von uns weiß. Was in dem Film halt.
Wolltest du gerade sagen, keiner von uns beiden ist Physiker oder?
Nein, keiner von uns weiß, ob das funktionieren würde.
Nee, in dem Film
wird halt begründet,
natürlich
der Präsident nicht. Fragt, warum sehen wir ihn erst 18 Tage vor dem Aufschlag? Und dann sagt er irgendwie gesagt, unser Überwachungsprogramm des Himmels wird uns 1 Million Dollar zur Verfügung gestellt, was ich übrigens für eine etwas absurde Zahl halte. Ich hoffe, wir haben etwas mehr Geld dafür. Dementsprechend können wir nur 3% vom Himmel überwachen. Denke ich auch so, ja,
und das
okay,
wäre schon viel.
Ist das so? Das wäre schon recht viel. Aber glaubst du, dass, also theoretisch, also natürlich ist es möglich, dass ein globaler Killer auf uns zurast.
Ja.
Oder es ist sogar eigentlich fast sicher, dass ein globaler Killer auf uns zurast. Es ist nur nicht klar, wann er uns trifft.
Ja, also Nikolas hat das im Rahmen unserer aktuellen Show, wo wir über Weltuntergänge und so reden, mal recherchiert und hat geguckt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du persönlich, du als Person vom Blitz getroffen wirst, ist, also innerhalb des nächsten Jahres, ist höher, war es, glaube ich, als dass wir von einem globalen Killer in den nächsten 100 Jahren getroffen werden.
Ist das so?
Beziehungsweise der globale Killer ist wahrscheinlicher, als dass du als Individuum vom Blitz getroffen wirst, ja.
Nee, weil jetzt hast du die Aussage umgedreht.
Ja, also genau. Das meine ich aber. Also der globale Killer ist wahrscheinlicher in den nächsten 100 Jahren, als dass du persönlich vom Blitz getroffen wirst.
Aber ist es realistisch, dass wir nur 18 Tage Zeit hätten? Also ein bisschen mehr Vorlauf hätten wir doch, oder?
Nee, je nachdem von wo der kommt, ist das nicht. Also eventuell sehen wir den auch gar nicht. Weil wir gucken tatsächlich relativ wenig. Wir gucken uns wenig Himmel an, sagen wir es mal so. Beziehungsweise da kommt wieder zum Tragen, dass das Universum unglaublich groß ist. Ne? Und du kannst ja immer nur einen gewissen Winkelbereich dir angucken, vom Himmel. Da sind halt Sachen, die du dann einfach nicht siehst. Also du musst halt den Himmel abfahren sozusagen und eventuell siehst du da mal irgendwas. Ich weiß nicht, wie lange die Vorlaufzeit tatsächlich wäre, aber ich glaube, wir sind da, also wenn, dann wäre es relativ kurz, wenn wir es überhaupt mitbekommen.
Also was in dem Film auch eine absolute Frechheit ist, ist natürlich, wie die Amerikaner sich wieder selber als Weltenretter inszenieren. Weißt du, alle anderen Völker, die dort gezeigt werden, die Araber, die Italiener, die Deutschen werden nicht gezeigt, aber ich glaube, Franzosen werden gezeigt. Die Franzosen sitzen vor einem Transistorradio auf der Straße, so als wäre das so eine dritte Weltnation, als wäre es der fucking Kongo. Das ist eine absolute Frechheit, weißt du. Keine andere Nation fügt zwar, also es wird dann irgendwann einmal mit einem Satz gesagt, ja, die Astronauten kommen ja aus verschiedenen Ländern. Ja. Die werden aber niemals benannt und es wird auch, eigentlich werden nur amerikanische Astronauten gezeigt und das Bohrteam ist ja natürlich sowieso amerikanisch. Das ist so abstrus, weißt du, Amerika ist alleine für die Rettung der Welt verantwortlich und boah, dieses Selbstbild der Amerikaner, was da dargestellt, das ist so absurd.
Aber das war in den 90ern. Abstrus. In den 90ern war das aber noch.
Ja, das gefressen, ja.
Ja, da wollte gerade sagen, da war das noch akzeptierter. Ich meine, bei den Amis hat sich, glaube ich, dieses Selbstbild nie geändert. Ne? Aber bei uns hat sich das geändert. Ich hätte jetzt gesagt, so in den 90ern war es sowohl in Filmen und Fernsehen komplett akzeptiert, dass die Guten immer die Amis sind und die Welt retten.
Genau, ne, das zumindest in unserem westlichen Kosmos ist das, was vermittelt wird. Ne?
Ja, und was man auch relativ kritiklos hingenommen hat. Und heute, nach Trump und diversen Skandalen, also jetzt nicht nur von Trump, sondern auch schon vorher, ist es halt so, weiß nicht, ne? Auch unberechtigte Kriege, die Amerikaner teilweise geführt haben, die ganze Nummer mit
Irakkrieg,
ja, genau,
der letzte.
Genau, mit den.
Wo sind die? Ich finde das so lustig, ne, dass man bis heute keine Waffen Weapons of Mass Destruction gefunden hat. Man hat keine Giftwaffen gefunden und man hat keine Massenvernichtungswaffen gefunden. Die Amerikaner mussten sich dafür nie verantworten. Ich weiß, dass Saddam Hussein ein Monster war und dass die Entmachtung Saddam Husseins wahrscheinlich auf nationalpolitischer Ebene sogar eine richtige Entscheidung war.
Die Gründe dafür,
das zu tun.
Haben die Amis den nicht selber ins Amt gebracht?
Das weiß ich ehrlich. Ich glaube, Saddam hat sich ins Amt geputscht, soweit ich weiß. Also ich glaube,
aber wurde der nicht auch von den Amis unterstützt? Ich weiß nicht.
Also zumindest Osama Bin Laden wurde unterstützt, ne? Und da wurde er ausgebildet im Kampf gegen die Russen in den 80ern. Also Osama Bin Laden war ein Geschöpf der Amerikaner, das sich gegen sie gewendet hat am Ende. Mhm. So, ne? Und dieses Bild, dass die Amis uns beschützen, dass die Amis die Welt retten, das war in diesen Filmen noch absolut selbstverständlich. Und das hat sich, finde ich, glaube ich, nach dem 11. September sehr stark geändert, die internationale Perspektive und auch durch Figuren wie Trump.
Ja, das auf jeden Fall.
Also, und ich fand, zum Beispiel wird dann auch, da sind auch so Logiklöcher drin, dann wird zum Beispiel gesagt, die Öffentlichkeit darf von den Metroiden nicht erfahren, ne? Weil es gibt dann Massenpanik und so, es gibt dann Massenpanik, dann könnte Massenpanik ausbrechen. Wo die amerikanischen Astronauten dann aber aufbrechen, um den bösen Asteroiden in die Luft zu sprengen, wird darüber überhaupt nicht mehr gesprochen. Also es wird im Fernsehen übertragen, es wird gezeigt, wie die wegfliegen.
Ach stimmt,
Die Ex-Frau von Will Patton, die vorher immer gesagt hat, das ist ein Reise. Also es gibt noch so eine Szene, wo Will Patton zu seinem unehelichen Sohn geht und die Mutter kommt auf die Veranda und sagt, Schatz, das ist ein Vertreter, der draußen steht. Und dann, wo Will Patton dann ins Weltall fährt, um den Metroiden in die Luft zu sprengen, wird wirklich gezeigt, wie sich diese Mutter, die sich vorher für ihn geschämt hat, zu ihrem Sohn runterbeugt und sagt, Schatz, das ist kein Vertreter, das ist dein Vater. Und ich dachte so, oh mein Gott. Gott.
Ich glaube, ich muss den nochmal gucken. Also jetzt unter den Aspekten nochmal gucken. Weil,
der ist ein Schlockfest vom Allerfeinsten. Das ist wirklich unfassbar. Also sehr, 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 sehr unterhaltsam und sehr, sehr, sehr zurückgeblieben. Aber jetzt zu einem Film, der viel, viel anspruchsvoller ist, nämlich Nobody.
Willkommen bei dem großen Filme-Podcast.
2023 bisher. Ja, geschissen drauf, Reini. Mein Gott, was sollen wir jetzt machen? Wir können auch
wieder über Schwänze reden.
Heute ist die Filmfolge. Ja,
ich wollte dir eigentlich noch ganz kurz, ich schiebe das nur ganz kurz ein, weil es auch nur eine Randnotiz ist. Ich war ja das letzte Wochenende mit Nikolas in München mit zwei Showterminen und auf dem Weg nach München haben wir am ersten Tag nur einen Kurztrip gemacht bis Herzogenaurach. Kennst du das? Wahrscheinlich nicht, ne?
Den Namen kenne ich, aber ich verbinde damit nicht viel.
Da sitzt Adidas. Also von da kommt Adidas. Also Adidas und Puma von den beiden Brüdern. Und
daher kenne ich
ja genau. Wir haben da halt irgendwie übernachtet durch Zufall, weil wir sind einfach mal so weit gefahren, wie wir Bock hatten, und haben dann da in so einem Sporthotel übernachtet und sind am nächsten Tag dann, bevor wir losgegangen sind, noch kurz so in den Factory Outlet rein, weil ich eh noch ein Laufshirt haben wollte. Und Adidas hat sein eigenes Payback-System quasi, also so sein eigenes Sammel-doch-Punkte-System, so wie es viele große Marken haben. Also früher gab es ja nur Payback, heute kannst du überall Punkte und Bonus-Dinger sammeln. Und jetzt rate mal, wie der Punkte-Sammel-Club von Adidas heißt. Ich gebe dir einen Tipp, es ist nicht der Sports Club.
Oh nein, bitte nicht.
Es ist der Adi-Club.
Sie haben's nicht. Du verarschst mich, sie haben es nicht den Adi-Club.
Nein, es den ist der Adi-Club. Ja.
Der Adi-Club.
Es ist der Adi-Club. Du kannst Punkte sammeln im Adi-Club. Sagen wir so, das konnte man in den 30ern schon, ne?
Ja. Schön Punkte gesammelt im Adi-Club. Alter, das ist doch nicht dein Ernst jetzt.
Das Ding heißt Adi-Club. Du kannst Punkte sammeln im Adi-Club. Früher nannte man es doch NSDAP, aber heute heißt es Adi-Club.
Bist du schon Mitglied im Adi-Club oder wählst du noch AfD? Das ist ja unfassbar. Aber da hat keiner drüber nachgedacht? Ja,
offensichtlich nicht. Offensichtlich nicht. Naja, war nur eine kurze Randnotiz. Kommen wir zu Nobody.
Nobody ist für mich der bessere John Wick. Der deutlich bessere John Wick. Ich habe ja dieses Jahr mit großer Enttäuschung John Wick gesehen, der mich wirklich zu Tode gelangweilt hat, weil er so cheesy und so absurd war. Und Nobody ist natürlich auch cheesy und absurd. Ich will diesen Film nicht vorwegnehmen. Aber ihr geht jetzt mal alle schön ins Internet. Ihr geht auf Amazon Prime und schmeißt Nobody an, weil jeder, der Breaking Bad zum Beispiel gesehen hat, wird sich freuen, weil der Hauptdarsteller ist Bob Odenkirk, der früherer Simpsons-Autor war und für Stand-Up-Comedians geschrieben hat, dann Schauspieler wurde, als Saul Goodman weltbekannt wurde und dann in Better Call Saul und Breaking Bad brilliert hat, und der jetzt einen Niemand spielt, also einen langweiligen Familienvater, so ein bisschen der Twist von True Lies mit Schwarzenegger von 93. Aber bei Schwarzenegger spürst du ja von vornherein in True Lies, dass er halt auf keinen Fall ein langweiliger Familienvater ist. Das hat bei True Lies auch nie Sinn ergeben.
Ja.
Weil, hast du True Lies gesehen, ja, ne?
Ja, habe ich.
Ich meine, True Lies beginnt damit, dass das rauskommt, das ist eigentlich der Beginn des Films, dass man sieht, dass Arnold heimlich ein Geheimagent ist. In diesem Film soll mir aber, in True Lies soll mir vermittelt werden, dass dieser 140 Kilogramm schwere, bis zum Zerbersten durchtrainierte Mann ein gelangweilter Computerspezialist ist, der nicht mehr in der Lage ist, seine Frau zu befriedigen. Und das kommt in True Lies so, weißt du, nach 3 Minuten denkt man so, ist Jamie Lee Curtis noch nicht aufgefallen, wie der Oberkörper von ihrem Ehemann aussieht? Also ich meine, so, ne, er trainiert in dem Film auch nicht. Also ist jetzt nicht so, dass er zu Hause eine Hantelbank hat oder so. Bei diesem Film ist es wirklich ein hühnerbrüstiger, halbbeglatzter Mann, der dann irgendwann getriggert wird durch eine Situation, und ehrlich gesagt ist der Plot wahnsinnig simpel. Er gerät in eine Situation, wo er sich verteidigen muss und fängt dann an, die komplette russische Mafia auszulöschen. Aber in einem Ideenreichtum und in einer Inszenierung und einer Geschwindigkeit und auch einer Unterhaltsamkeit, die zum Beispiel im Verhältnis zu John Wick, wo du immer da nur sitzt und denkst, oh, ist das, ja, okay, er schießt den mit Kopf und den Kopf, jetzt macht er noch Vorwärtssalto. In diesem Film ist es sehr viel brachialer, und ich mag diesen Twist. Der Twist ist, der liegt auf der Hand. Die ersten 10 Sekunden des Films vermitteln schon, was der Twist sein wird, weil es wird sofort erklärt eigentlich. Ja. Das überrascht auch keinen mehr. Aber du nimmst es ihm sogar ab, obwohl dieser Typ nicht durchtrainiert ist, obwohl er wie ein Langweiler rüberkommt. Und du nimmst ihm ab in dem Moment, wo er umschaltet zu, ich brezel jetzt mal diesen Raum von Typen weg. Und die Inszenierung der Action, weil es auch der John Wick Regisseur ist, glaube ich, oder zumindest der Stunt-Koordinator ist von John Wick und hat die Regie übernommen. Die Inszenierung der Action-Szenen ist wirklich Weltklasse. Ich habe so viel Spaß gehabt dabei. Ich fand den Film so unterhaltsam, so knackig. 90 Minuten und am Ende, dann Doc Brown taucht auf. Also Christopher Lloyd spielt eine der Nebenrollen als Vater von wie heißt der im Film, Hutch Mansell, also von Bob Odenkirk. Mhm. Und allein diese Rolle ist auch, da will ich nicht zu viel verraten, aber die ist herrlich. Die ist einfach, da wirst du auf jeden Fall auch gelächelt haben, oder?
Ehrlich gesagt, ich erinnere mich nicht mehr, dass Christopher Lloyd mitgespielt hat. Wie gesagt, ist also.
Willst du mich verarschen,
der Film ist von 2021. Ich habe ihn vor einer Ewigkeit gesehen.
Aber du willst mich jetzt verarschen, dass du dich empfohlen. Nicht dran, dass du dich nicht, du, aber du willst mich verarschen, dass du dich an die Rolle nicht erinnerst. Das ist eine der Kernrollen des Films.
Ich überlege. Ach, warte mal, das ist der Vater, ne? Ja, doch, ich erinnere mich. Ja, ist gut.
Und komm, die Rolle ist, die ist Weltklasse. Das ist so lustig in dem Moment. Man ahnt es schon, was passiert, aber es ist trotzdem super. Es ist einfach super umgesetzt, super lustig umgesetzt.
Stimmt, ich habe gerade mal googelt, jetzt wo ich ein Bild sehe, erinnere ich mich auch wieder dran, dass der tatsächlich eine tragende Rolle spielt.
Ich hoffe, dass, ich hoffe, dass sie ihn fortsetzen werden. Meinst das du? Ist ein Film, also, auch am Ende wird ja angedeutet, dass
in der Post-Credit-Scene.
In der Post-Credit-Scene wird das angedeutet, und das ist für mich ein Film, den kann man wirklich fortsetzen, weil ich gucke mir das, also ich zahle gerne Eintritt, um nochmal zu sehen, wie er einfach alle wegräumt, weil das ist so unterhaltsam gemacht. Und klar, dieser Überraschungseffekt vom ersten, obwohl mir gefällt er sogar besser als die komplette John Wick-Reihe, deutlich besser, weil dieser ganze Kappes bei John Wick mit den Hotels, weißt du, mit der Mafia und so, mit den Hotels und den Goldmünzen.
Das fand ich im ersten Teil eigentlich ganz witzig.
Ja, im ersten Teil noch voll okay, aber im vierten Teil, ja, und wir haben unser Eigentumsrecht in New York verloren. Denkst du, was ist denn das hier? Mieten, kaufen, wohnen? Ist mir doch scheißegal. Also das interessiert mich doch gar nicht, weißt du. Es wird dann darüber, das Hotel muss wieder aufmachen. Und das ist alles so albern und überdreht. Natürlich, solche Filme sind von Natur aus albern.
Ja.
Aber nee.
Kann es sein, dass das bei erfolgreichen Actionfilmen oder so erfolgreichen Dingern generell so ein Fortsetzungsproblem ist? So mit zweiter Teil. Also ich will jetzt nicht sagen, dass zweite Teile immer beschissen sind, weil es gibt auch gute zweite Teile. Zum Beispiel bei Back to the Future ist der zweite Teil tatsächlich mein liebster Teil von den dreien.
Sehr selten, dass es so ist, ne?
Ja. Aber ja. Weil, also ich hatte ja erzählt, dass ich in den letzten Tagen, als ich zu Hause war, ein bisschen den zweiten Teil von Horizon gespielt habe, der mir sehr gut gefällt. Aber es kommen Sachen im Interface dazu, beziehungsweise Sachen, die du tun kannst, kommen dazu. Sowas wie so eine, in Anführungszeichen, Limit-Attacke, die sich irgendwie auflädt, und dann kannst du die einsetzen und kannst dann irgendwie, je nachdem, wie du es in deinem Fertigkeitenbaum ausgebaut hast, kannst du halt länger den Fokus halten, besser schießen, machst mehr Schaden oder was weiß ich nicht was, ne? Und von solchen Neuerungen gibt es in dem Teil dann so 2-3 Stück. Also du hast im Grunde das, was du im ersten Teil hattest, ne, an den verschiedenen Munitionen, die du bauen kannst und so weiter, den ganzen Mist, aber da kommt noch mehr drauf. Es kommt wieder mehr dazu, weil es ist ja der nächste Teil, da musst du mehr machen können. Und ich sitze da und denke mir teilweise schon, das ist mir zu viel, das will ich gar nicht. Ich will nicht irgendeine Limit-Attacke haben, die ich mir ewig aufspare, um dann bei irgendeinem Bossgegner zu merken, ach, die hätte ich auch viel früher mal einsetzen können oder so. Und ich will auch nicht dann mir noch überlegen, will ich jetzt die Limit-Attacke skillen oder will ich dahin? Und dann ist irgendwie wieder irgendein Crafting mit, also ein komplettes Crafting-System dann nochmal mit neu dabei, das es vorher nicht gab. Und ich denke mir dann so, mach doch bitte einfach einen zweiten Teil von dem ersten Spiel, das ich liebe oder geliebt habe, das die Story weitererzählt oder irgendwas anderes weitererzählt mit, was weiß ich, meinetwegen einer Neuerung, dass du so einen Kletterhaken hast, den hast du jetzt zum Beispiel. Das ist ja, also ist nett, weil damit kann man neue Kletterabschnitte machen, neue Regionen oder so.
Andere
Dynamik, wenn du gegen einen fetten Endgegner oder so kämpfst, ne? Oder generell fette Endgegner, die dann verschiedene Trefferzonen haben, die du mit verschiedenen Waffen angreifen kannst. Finde ich, also solche Änderungen finde ich ja noch okay. Aber dann eine komplett neue Mechanik im Kampfsystem reinzubringen, denke ich mir so, boah, das will ich nicht. Also ist mir too much, ich habe keinen Bock, mich darum zu kümmern. Dann artet das schon fast wieder in Arbeit aus.
Und es ist immer die Gefahr bei solchen Spielen, dass du den Überblick verlierst, wenn du mal raus bist. Also ja, dass richtig. Du jetzt nicht mehr weißt,
richtig.
Wo soll ich denn jetzt hin? Ah, was brauche ich denn jetzt? Ich bin auch mittlerweile angekommen bei, ich mag, wenn es straightforward ist. Es gibt zum Beispiel ein neues Spiel, das auf, also sehr stark an 4 angelegt ist. Kennst du noch 4?
Ah, oh, ja,
den 4. Shooter 4?
Ja, 4 war, ich glaube, das zweite Spiel, das ich hier gespielt habe, mit so Bullet Time.
Genau. Und das Spiel ist also nach Max Payne warst du damals der Bullet Time Shooter, ein Ego-Shooter. Ja. Das Spiel heißt Trepang 2.
Ah! das habe ich auf, Dings gesehen, auf Steam, dass das gerade so beworben wird und abgeht. Ja. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was das ist.
Seegurke heißt. Es heißt Seegurke.
Ja, echt?
Ich weiß nicht, worauf es basiert ist. Der erste Teil ist ein Top-Down-Spiel, also ein 2D-Spring-Jump-Run-Spiel mit einer Seegurke. Und sie haben es irgendwie aus irgendeinem Grund für eine gute Idee gehalten, den zweiten Teil, der mit gar nichts zu tun hat, Trepang 2 zu nennen, aber ist ja egal. Das Spiel ist wahnsinnig unterhaltsam, weil es scheißt dich nicht zu mit Mechaniken. Du hast genau das, was du in 4 hattest. Du kannst rutschen, du kannst rennen, du kannst die Zeit anhalten.
Warte mal, wie heißt das? Ich überlege gerade, ob ich nicht doch ein anderes gesehen habe.
Trepang 2.
Nee, ich hatte doch ein anderes gesehen. Entschuldigung, habe ich das gerade verwechselt. Trepang 2, okay. Ja,
und sieht aus wie ein solider
Shooter.
Ja, aber halt so wie du 4 in Erinnerung hast, wie es nie war, weil es deine Erinnerung ist und in Wirklichkeit sah es aus heutiger Sicht alles grutschig aus, sieht es halt jetzt Bombe aus, ist super, super schnell und bockt einfach so. Und das ist so ein Spiel, wo ich dachte so, ja, da kann ich mich jetzt hinsetzen, kann eine schöne Stunde mit verbringen und wenn ich das in 5 Wochen wieder anfeuere, dann muss ich kein Reklamheft lesen, wo es weitergeht. Das ist halt bei vielen dieser Spiele oder auch einer der Gründe, warum ich bei Rollenspielen ganz oft raus bin. Ich habe zum Beispiel Baldur's Gate 2 letztens auf dem iPad fast zu Ende gespielt. Aber ich glaube, ich habe 40 oder 50 Stunden in Baldur's Gate 2 verbracht. Habe es dann 2 Jahre lang nicht mehr angefasst. Jetzt habe ich es letztens nochmal angemacht auf dem iPad und saß da und hatte keinen Schimmer mehr, was ich tun soll.
Geht nicht mehr, ne?
Gar keinen.
Das passiert mir leider auch immer häufiger, dass ich irgendwie ein Spiel, dass ich so jetzt nicht 50, 60 Stunden, aber sagen wir so 20, 30 Stunden, was ja auch nicht wenig ist, ne, da rein versenke, dass dann irgendwie, muss nicht mal Jahre oder so sein, sondern irgendwie einen Monat oder so. Ich komme einen Monat nicht dazu zu spielen oder anderthalb, weil irgendwie, was weiß ich, Tour, viel Stress oder sonst was, schmeiß das dann wieder an und denk mir so, weiß nicht mehr, so wo ich in der Story bin, kriege ich da noch so ganz grob vielleicht noch hin, aber die Bedienung und die ganzen Mechaniken und so, alles komplett raus. Ich hatte mal, ich weiß gar nicht mehr, ob es auf TikTok oder sonst wo war, so einen Vorschlag gesehen, warum haben Spiele nicht einen, ich bin ein berufstätiger Erwachsener-Modus, wo du nochmal so ein 5-Minuten-Tutorial spielst. Weißt du, so, wo du sagst, ich fange das Spiel jetzt wieder an und da habe ich den Menüpunkt, ich bin ein berufstätiger Erwachsener, den klickst du an und dann kriegst du nochmal einen kurzen Recap von der Story, bis wo du gerade bist und Grundlagen der Bedienung nochmal schnell zum Ausprobieren.
Es fällt mir gerade nicht ein, es gibt 1-2 Spiele, die so Recaps von Stories haben, aber ich weiß gerade nicht mehr, was es war.
Also ich weiß, Dragon Quest hat das.
Die Story nochmal schnell zusammengefasst.
Ja, Dragon Quest hat das. Wenn du Dragon Quest spielst und der am Anfang lädt, also wenn du anfängst, dann bekommst du zwei Textseiten, sind es glaube ich immer, so grob, die dir einmal schnell sagen, wo du gerade in der Story bist, worum es generell geht und was zuletzt passiert ist und worauf, also wo du gerade dran warst, also was du gerade tun wolltest.
Ah, das ist aber cool.
Ja.
Das ist auch eine gute Idee.
Ja,
bei einem Spiel, das so vollgepackt ist mit Story.
Fehlt mir nur noch für die Bedienung. Gucken. Fürs Zocken fände ich es noch nett.
Ja, das stimmt. Da, wenn die Mechaniken verloren gehen, da hatte ich letztens irgendein Spiel, da hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dass ich mit einer Waffe so einen Superangriff auslösen kann. Und habe das eben nach 5 Stunden erst wieder gemerkt, dass ich den einfach seit 5 Stunden nicht mehr benutzt habe.
Ja.
Weil ich nicht wusste, dass er existiert, so.
Ah.
Reini, was haben wir sonst noch? Wir haben Filme, wir haben Videospiele. Was haben wir noch, womit wir den Leuten ein bisschen eine Freude machen können? Ich habe gleich Stuhlgang, das merke ich schon. Gleich geht's los. In einem gewissen Alter freut man sich drüber.
Ich bin demnächst im Kino. Ich werde mir Oppenheimer geben. Hast du dir den schon gegeben?
Ich habe ihn leider noch nicht gesehen, Reini. Aber weißt du, warum wir noch im Kino sind?
Warum? Wegen unserer Live-Show, für die wir mal wieder Werbung
Wegen
machen sollen.
Live?
Das fühlt sich
ja,
so dreckig
genau.
an.
Das ist ja. Ja, aber die Shows, ganz ehrlich, ich bin von der Community enttäuscht. Die Shows sind noch nicht ausverkauft. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich überhaupt kommen werde. Also vor 3/4 trete ich nicht mehr auf. Das ist vorbei. Jetzt mache ich die Mariah Carey. Ohne Ausverkauf kommt der Onkel nicht mehr. Also in Essen sieht es gut aus. Da gehen wir zumindest mit strammen Schritten auf den Ausverkauf zu.
Ja, aber da sollten trotzdem noch mehr Leute hinkommen. Weil Essen ist mir
da
wichtig.
Sollten noch mehr
Alle
Leute
anderen Termine sind mir auch wichtig, aber an Essen hängt mein Herz.
Aber Essen ist mir wichtig. Ja, aber Essen werden wir voll machen. Aber Berlin zum Beispiel, Berlin hat noch, da ist noch Platz rein.
An dem Tag
Berlin,
ist ein Deichkind-Konzert.
Ja, aber immer wird gekackt, immer wird gesagt, die kommen nochmal nach Berlin, kommen nochmal nach Berlin, ihr kommt ja nie in Norden.
Und jetzt kommst du nach Berlin und dann ist da nichts, ne?
Ja, und dann kommt da keiner. Das ist also, keiner ist jetzt Quatsch, ne? Wir haben schon genug Tickets verkauft, aber ich fände es schon geil, wenn wir die Live-Tour machen. Also für Leute, für euch, damit ihr Bescheid wisst, wo wir wann sind. Ich sag's euch jetzt nochmal, ne, damit ihr es nicht vergessen habt. Reini, willst du es anmoderieren? Willst du eine Fanfare spielen?
Wo sind wir? Wo fangen wir an?
Reini, wir beginnen im wunderschönen Bielefeld. Am 25.8. sind wir im Lokschuppen in Bielefeld. Am 26.8. sind wir in Köln in der Stadthalle. Am 28.8. sind wir in Essen in der Lichtburg, die Show, die ausverkauft sein muss. Am 2.9. sind wir in Berlin in der Urania und am 5.9. sind wir in Frankfurt in der Butch Cup. Und wenn ihr nicht alle kommt, dann wird es vielleicht in Zukunft keine Live-Shows mehr geben. Geil, ne? Immer eine kluge Idee, den Publikum.
Genau. Drohen und beleidigen. Wenn ihr nicht kommt, ihr Wichser, ne? Dann ist hier Schicht im Schacht.
Dann ist vorbei. Jesus hätte eine Peitsche genommen und ihm die Fresse geschlagen. Mag ich auch mal.
Das ist ein großartiger Ausschnitt. Den findet man noch auf YouTube. Der ist super.
Ja, es ist schade, dass der Typ also noch schlimmer war, als man befürchtet hat, seit seine Tochter da so rausgekommen ist, mit was er sonst noch so verbrochen hat. Aber dieser Ausschnitt, wie er so eine Art Jesus Christ Superstar-Show in Berlin der 70er Jahre macht und einfach das Publikum beschimpft.
Jesus
und
Christus Erlöser heißt das, oder?
Ja, Jesus Christus Erlöser. Und dann kommt doch noch einer auf die Bühne und sagt, ja, Jesus, der hätte Verständnis gehabt und der hätte hier nicht das Publikum angeschrien, denn Jesus war ein gerechter Mann. Also, Jesus Christus, der wäre auf die Bühne gekommen und hätte dir mit der Peitsche in die Fresse geschlagen. Ja. So einer war das.
Klaus Kinski hat gesagt, weißt du, was der gemacht hätte? Der hätte eine Peitsche genommen und sie dir in die Fresse gehauen. Das hätte der gemacht.
Das stimmt, genau.
Das ist eine schwierige Person wie Klaus Kinski war, aber dieser Ausschnitt, das ist wirklich großartig.
Ja. Das ist wirklich der Onkel, den man nicht gerne zum Familienfeier einlädt. Die Frage ist, also ich habe mich immer gefragt, was war denn bloß sein Problem? Also ja, der war wirklich verbrieft, geisteskrank. Ja, aber Cholerik, also es muss doch auch bei so jemandem Momente geben der Helligkeit, weißt du, einfach mal die Frage durch den Kopf, also das ist ja immer das, woran du merkst, dass Leute bescheuert sind, wenn sie mit verlängerter Zeit anfangen zu erzählen, dass die ganze Welt gegen sie ist oder dass alle ihnen Unrecht tun. Wenn alle dir Unrecht tun, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du allen Unrecht tust, ziemlich hoch.
Ja, das stimmt. Und, wenn alle anderen scheiße sind, dann bist du wahrscheinlich das Problem.
So wie wenn du keinen Idioten in deinem Freundeskreis hast, dann bist du es nämlich selber. Und bei Klaus Kinski, ich habe mich immer gefragt, es muss doch Momente gegeben haben, wo der da gesessen hat, gedacht hat, hör mal, bin ich vielleicht ein Wichser? Also mich mag hier keiner, alle haben Angst vor mir, vielleicht bin ich einfach kein so knorker Typ. Aber wahrscheinlich war das einfach nicht in ihm angelegt, ne?
Ja, nee, das ist, ich glaube die 70er, also ja, das und die 70er, also die Zeit, in der der groß war, waren auch einfach, also da hat man, glaube ich, in Film und Fernsehen viel probiert. Das war alles irgendwie anarchisch und irgendwie ein bisschen daneben teilweise. Ich weiß nicht, kennst du diese WDR-Talkshow, wo irgendeiner der Talkshow-Gäste
den Tisch zerhämmert?
Ja, genau, plötzlich eine Axt rausholt und den Tisch kaputt haut.
Jetzt hau ich hier deshalb auch den Tisch kaputt. Ich fand es aber sehr deutsch, dass das ankündigt. Ja, das ist schon sehr deutsch. Bevor ich den Tisch kaputt haue, kündige ich das aber an. Ja. Damit auch die Leute sich nicht fragen, was ich hier gerade tue. Also ja, das ist natürlich. Ich glaube, es war die NDR Talkshow, aber vor vielen, vielen Jahren. Ich weiß auch gar nicht, warte mal, wir einmal nachgucken, wer das überhaupt war.
Mit dem Tisch, das.
Talkshow, ja.
Nikhil Palat.
Wie ist denn Nikhil Palat?
Wenn ich das richtig. Ja, Nikhil Palat.
Der Mann hätte ein bisschen mehr Fan.
Das war der Manager von Tonsteine Scherben.
Ach, wirklich? Ich dachte immer, der Manager von Tonsteine Scherben wäre Claudia Roth gewesen.
Nee,
Claudia Roth von den Grünen war mal Managerin von Tonsteine Scherben. Echt? Dann war es aber auch bald vorbei. Ja.
Okay, krass.
Aber warum genau hat er das jetzt? Dann
Nickel Pearl, 1970 bis 78 war der Manager. Ich weiß nicht mehr, wahrscheinlich müsste man sich den Ausschnitt nochmal angucken. Wahrscheinlich irgendeine Form von Gesellschaftskritik, also in den 70ern ja auch durchaus angebracht. Ne? Das war ja eine andere Zeit. Ne? Also da hat man im Fernsehen ja noch mehr als heute konservativ geatmet.
Konservativ geatmet.
Ja, also ist schön so, das war die Essenz von Fernsehen. Das war halt, ne, da haben die Leute dicke Hornbrillen getragen, Anzüge und haben sich drüber unterhalten, was denn diese Langhaarigen da wollen. Ne?
Diese Langhaarigen, diese Hippies.
Diese Hippies, genau. Apropos alte Filme und hier diese Zeit, 70er, 80er. Ne? Mir hat letztens jemand geschrieben, wie der großartige Streifen heißt. Also großartig, weiß ich nicht, aber aus dem die Szene des angebrochenen Nachmittags ist.
Nein. Doch. Nach so vielen Jahren?
Ja. Willst du wissen, wie er heißt? Weil es nimmt eine ganz andere Wendung, weil dieser Film ist, dieser Film mit dem angebrochenen Nachmittag.
So das kommt, Leben der Anne Frank und du so, nee, was?
Nein, das nicht. Ich sag mal so, natürlich, das ist ja Pornografie, aber das ist ein Spatenporno, also mit einem Fetisch. Einem gewissen. Ja, also es ist nicht der Wald- und Wiesen-Porno, es ist schon ein gewisser Fetisch. Möchtest du wissen, okay, welcher? Also der Titel sagst dir sofort.
Oh, ist es Pissen? Ja. Ist es Pissen?
Ja, der Film heißt Piss Society. Und ich sag mal so, der Richard und der John, die pinkeln nachher noch eine Runde.
Ernsthaft?
Ja. Und zwar auf Rebecca.
Ja gut, aber ich meine, das...
Ja, also, ich kann dir mal einen Link schicken, falls du sehen willst, wie das Gespräch weitergeht.
Ist voll okay. Ich überlasse es meiner eigenen Fantasie, wenn das okay für dich ist.
Ja.
Das ist ja schade, dass das... Also ich hoffe, Rebecca war mit allem einverstanden und ist... Ich stell mal vor, diese arme Frau, wenn die noch lebt, ne, was für eine unbewusste Bekanntheit sie hat durch diesen fürchterlichen Clip. Ja. Also stell dir mal vor, die lebt sehr wahrscheinlich noch. Ne? Und
kann gut sein, dann, ja.
Also, die wird ja irgendwann in ihrem Leben gedacht haben, das wäre jetzt eine gute Idee, diesen Film zu drehen. Und ja, er wird auf immer ein Epos bleiben, das muss man sagen. Also der wird...
Ja,
Piss Society, warum hat er denn noch einen englischen Titel?
Ich weiß es nicht. Ich kann mal gucken, vielleicht findet man irgendwo den Cast davon. Also mir hat das jemand geschickt, dann habe ich danach gesucht und habe tatsächlich den angebrochenen Nachmittag gefunden. Piss Society, Rebecca Meyer, DBM Undercover.
Was heißt das?
Keine Ahnung, ich glaube, das ist das Studio DBM Undercover. Und Rebecca Meyer, vielleicht ist Rebecca Meyer die, vielleicht ist das die Rebecca.
Ach, wie, sie heißt wirklich, vielleicht heißt wirklich Rebecca.
Vielleicht ist Rebecca Meyer aber auch die, der Künstlername, ich weiß es nicht.
Ja, aber glaubst du, dass Rebecca, also dass Richard und John auch Richard und John heißen?
Wer weiß.
Vielleicht ist es eine Art Doku, Reinhard, vielleicht waren die wirklich Tennis spielen, was machen wir dann? Oh. Die waren wirklich Tennis spielen. Oh mein Gott.
Gott.
Das fügt dem Ganzen so viel hinzu. Sie waren wirklich Tennis spielen. Wir haben das alles falsch verstanden, Rainer.
Also ich muss da mal weiter recherchieren, ob das der Film ist.
Oh
also, ich glaube, warte mal, wenn ich das richtig gesehen habe, findet man ihn auch unter extrem pervers. Undercover ist tatsächlich das Studio, Part 12. Und die Dame, extrem. Also zumindest der Künstlername, ich weiß nicht, ob es der richtige Name ist, ist Rebecca Meyer. Vielleicht finden wir die Dame noch. Dann hätte ich gerne von ihr mal ein Intro gesprochen. Falls jemand von euch Kontakte hat in diese Szene oder ähnliches und Rebecca Meyer auftreiben kann und die uns ein Lied, ein Intro machen kann.
Ein Lied.
Ja.
Lass mich in Ruhe mit die Leute, Reinhard, sagt meine Oma. Lass mich in Ruhe mit die Leute.
Es gibt übrigens auch ein Lied, Piss on Society von Dr. Corpsefucker. Ich guck mal, ob es das bei...
Nee. Reini, hast du gerade allen Ernstes den Musikertitel Dr. Corpsefucker verwendet? Wo begeben wir uns da gerade hin, Reinhard?
Ich weiß es nicht. Aber ich sag mal so, ne? Ich habe Teile dieses Machwerks gesehen und ich kann mal gucken, ob da noch viel gesprochen wird, nachdem John und Richard vorbeigekommen sind. Also irgendwas, was man noch verstehen kann, was nicht gurgelnd ist. Gucken wir mal.
Oh mein Gott. Ja, das ist doch ein schönes Ende der heutigen Folge. Alliteration am Arsch. Das hat wieder viel Freude gemacht.
Ja, was machen wir jetzt mit diesem angebrochenen Nachmittag?
Ja, ich glaube, ich gehe jetzt kotzen, Reinhard. Das ist wahrscheinlich das, was ich jetzt machen werde. Oh Gott, ist ja schrecklich. Ach Gott, ein Pissfetischfilm. Oh Gott. Reinhard, wir haben die Büchse der Pandora geöffnet. Die Büchse der Rebecca haben wir geöffnet, ja, oh Reinhard. Gott. Ohne es zu wissen.
Oh Gott. Oh Gott.
Ich liebe dich, Reini Bär, ich liebe dich. Wir gehen da gemeinsam durch wie Brüder. Das ist schon okay. Das ist okay. Die Rebecca. Was macht die Rebecca bloß? Ich frage mich immer, wenn Leute sich für sowas entscheiden, also zu sagen, das drehen wir jetzt als Film, denken die nicht drüber nach, dass die vielleicht irgendwann mal Enkelkinder haben oder gut, Internet konnten sie noch nicht ahnen.
Das kommt drauf an, wie du zu dem Thema halt eingestellt bist, also generell auch zur Sexualität und Ähnlichem. Ne? Ich meine, es wird ja so hinter vorgehaltener Hand, kann man so, der geht in Swingerclub. Ne, wenn du das mal anguckst, ich habe letztens doch von
Piss-Pornos rein.
Ja, aber keine Ahnung, aber viele Sachen, also bei vielen Dingen ist es ja eine persönliche Entscheidung, wie du persönlich damit umgehst. Ne? Also du kannst ja auch sehr offen mit deiner Sexualität umgehen und sagen so, ja klar, ich gehe gerne ins Swingerclub, willst du mal mitkommen? Soll ich dir davon erzählen? Wenn das für dich okay ist, dann ist das für dich halt okay und dann lebst du dein Leben in der Hinsicht halt okay und frei. Dann kannst du ja halt am Arsch vorbeigehen, was die Gesellschaft von dir denkt. Finde ich eine sehr gesunde Einstellung. Aber ja, Pisspornos sind schon sehr speziell.
Oh Mann. Ja, das war die neue Folge Alliteration am Arsch. Mehr fällt mir jetzt auch wirklich nicht mehr ein. Ja.
Macht's gut. Ich muss strullern.
Macht's gut. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.
Ciao.
Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.